Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Das ist heute die 5. Ausgabe und ich habe in der letzten Ausgabe schon versprochen, es geht weiter mit dem Mitschnitt der Diskussion von der Musikkonferenz Most Wanted. Daran haben teilgenommen Claudia Schneider von Pearls Booking, Alexander Brancic, der legendäre Designer der Frontpage und auch des Buchs Electronic Germany, Ellen Dosch, Danielle de Picciotto, Miterfinderin der Love Parade und Dirty Döring, DJ und Produzent des Labels Kater Mucke. Heute geht es um Themen wie Gentrifizierung in Berlin und wie ist die Clubkultur aktuell aufgestellt. Viel Spaß mit dem Host Christian Ahn, der ist ja auch der Autor des Buchs Electronic Germany.
Stichwort Kommerz, Techno war ja schon mal massiv in den Charts, die Love Parade, die Mayday-Hymnen sind gechartet. Dann hat es immer so Wellenbewegungen gegeben, dann ist es wieder sehr undergroundig, ist es wieder so ein bisschen verschwunden. Heute haben wir irgendwie beides und ich würde gerne Felten fragen, als jemand, der sozusagen als Musiker und als DJ arbeitet, ist es so, dass die Musik kommerzieller geworden ist oder dass einfach die Hörgewohnheiten sich so krass verändert haben?
Naja, früher hat man von Techno vielleicht 1000 Platten gehabt. Das lief nicht im Radio, das lief nicht im Fernsehen. Wenn du die Sachen hören wolltest, brauchtest du einen Plattenspieler und musstest die Platte auch noch kaufen können, weil das war ja auch noch so eine Sache. HR3 Club Night zum Beispiel habe ich hoch und runter gehört, Sven Feth seine Playlisten, die standen im Plattenladen, da stand dann von der letzten HR3 Club Night, die Dinger waren so schnell weg, so schnell konntest du gar nicht gucken und wenn du die nicht hattest, dann konntest du die Sachen nicht mehr hören. So, heute ist es ja so, die stehen im Club, machen Shazam an, sehen dann den Song, suchen sich dann noch aus, welches Portal sie bei welchem, müssen es auch gar nicht mehr kaufen, haben irgendein Abo. Heutzutage ist die für jeden erreichbar, selbst jemand, der noch nie im Berghain war und ins Berghain geht, kann da das ganze Set Shazam und hat dann am nächsten Tag die qualitative Musik, die er nachts gehört hat. So war das ja früher nicht. Früher, also wo ich nach Berlin kam, da bist du halt, ich bin 96 erstmal in Berlin gewesen, da bist du halt im Club und findest die Musik geil und dann gehst du erstmal auf die Suche, überhaupt, wo findest du diese Musik? Weil da kannst du ja nicht einfach zu Saturn gehen oder sonst wo, sondern du musstest dann die Plattenläden in den Städten wissen, du musstest wissen, wo die DJs ihre Platten kaufen, dann musst du noch rechtzeitig kommen, bevor die Ware kommt, weil dann gibt es eine Hierarchie, die bekanntesten DJs bekommen nur die, die es nur einmal gibt, dann sind noch drei andere dabei, dann gibt es 5 Vinyls, wenn du Glück hast, bist du der 4. und kriegst sie dann auch noch. Also das war ja wie Linsen sammeln in verschiedenen kleinen Ecken, weil sie da rumliegen. Ja, heutzutage ist es ja einfach, hey, ich mach mal Shazam vor meinen Soundcloud-Mix und dann zeigt mir Shazam alle Tracks, wenn die released sind. Ja, und dann kaufe ich mir die halt oder halt nicht. Ich glaube, hätten wir die Verfügung der Musik, so wie wir sie heute haben, schon in den 90ern gehabt, dann wäre das auch nicht so ein Underground gewesen, weil es dann halt auch einfach viel mehr Menschen gehört hätten. Und heute hören es extrem viele Leute. Elektronische Musik ist so weit verbreitet, ob jetzt mit Gesang, ohne Gesang, schnell, hart, langsam, arabisch, keine Ahnung, Beduinenhaus, ich weiß es nicht, ja, also es ist ja überall vertreten und jeder kann's Shazam, außer auf dem Burning Man oder da, wo es halt keinen Internetempfang gibt, ja.
Wow, das wäre mal die ultimative Club-Erfahrung, wäre vielleicht ein Club, in dem absolut kein Internetempfang ist.
Gibt es.
Ja.
Ja, gut. Es gibt diverse Clubs, wo du halt wirklich kein Netz hast. Ja. Und das macht sehr viel aus. Ja. Keine Posts, keine Calls, keine SMS, nichts. Und es gibt ja auch Clubs in Berlin, wo du nicht Videos machen darfst. Also keine Screens, keiner vergisst den Spotlight. Also es war ja alles früher nicht so. Auch wenn, also ich bin in den 90ern mit Frontpage und allem groß geworden. Früher bist du halt auf eine Techno-Party gegangen, du hast die erlebt und dann hast du das für dich gehabt. Alle, die nicht dabei waren. Heute ist es ja so, hey, ach, du warst nicht dabei. Schau mal, ich habe ein Video vom DJ und dann guckst du dir an und dann sagst du, ah ja, voll geil, yeah.
Weißt du, was du auch machen konntest damals? Du konntest, weil im Planet zum Beispiel, da war ja der Desk ziemlich niedrig, ja, du konntest einfach auf die Platte drauf gucken. Dann hattest du es auch geschazammt. Ja.
Da musst du aber sehr gute Augen haben und immer den Kopf sehr schnell drehen.
Auch. Und nüchtern sein.
Aber, apropos Bewegung, Danielle, die Erste Love Parade war ja auch ein Stück weit schon eine Bewegung. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, damals war alles politisch. Ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt gerade wieder so eine Rückkehr des Politischen auch, ja, mit AfD wegbassen, dieser lieber tanzig als G20, also die G20-Gipfel letztes Jahr in Hamburg ist ja vor allen Dingen durch Gewalt und Brandbomben aufgefallen, aber eben auch durch sehr originelle, im Prinzip so eine Art Love Parade Revival, kann man schon sagen. Wie hast du das damals erlebt und siehst du dieses politische Potenzial von Techno heute noch? Kann das nochmal aufleben?
Also das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage. Also politisch war es damals auf jeden Fall für mich und für Motte. Und ich habe auch zwischendurch, also im Prinzip, um ehrlich zu sein, ab 95 ein bisschen Probleme mit Berlin gehabt, weil ich das Gefühl hatte, dass es jetzt irgendwie in den Renovierungsarbeiten und der Gentrifizierung so dermaßen plattgewalzt wird, weil das, was ich eigentlich gut an Berlin fand, und zwar die Denker und die Revoluzer und nee, wir machen nur das, wir hinterfragen alles. Also dieses Hinterfragen war irgendwie für Berlin sehr typisch. Und das ist auch eigentlich das, was mir gefallen hat, als ich in Berlin geblieben bin, im Vergleich zu Amerika auch damals. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen verloren gegangen war und wusste nicht wirklich mehr, warum ich eigentlich in Berlin bin, weil mir das sehr wichtig ist. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass Berlin sich wieder gefunden hat und das eigentlich in allen unterschiedlichen Richtungen ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ich hatte auch ein ganz interessantes Gespräch irgendwie vor 2 Jahren mit einem Fotografen, der meinte, ja, es kommen so viele Leute nach Berlin und die sagen, also aus allen Herren Ländern, und die sagen, Berlin sieht gar nicht so verrückt aus, wie es irgendwie gehypt wird. Wo sind denn die Irren? Wo sind denn die, was weiß ich was, die verrückt aussehen? Sieht irgendwie viel normaler aus als in anderen Orten. Und er meinte, vielleicht ist auch gar nicht mal mehr so die Aufgabe von Berlin gerade, die Verrückten zu sein, sondern eher die Störrischen, die alles hinterfragen und politisch irgendwie wieder in jeder Nische sich hinterfragen, was ist denn jetzt eigentlich okay und was nicht. Und das ist wirklich für mich bei allem, nicht nur bei Techno.
Ja, da haben wir jetzt gerade eine Frage aus dem Publikum. Was von heute ist politische Popkultur? Kommt Popkultur heute noch aus der Musik?
Erstens ist eigentlich jede Art von Kunst politisch. Ob man sich mit irgendwas auseinandersetzt oder nicht, ist politisch in Zeiten wie heute. Das heißt, ob man sich mit Sachen auseinandersetzt und wie man sich damit auseinandersetzt, ob man bestimmte Ideen in die Welt setzt, wie zum Beispiel damals die Love Parade oder wie alle möglichen unterschiedlichen eigenständigen Sachen in Berlin damals. Also es war ja irgendwie so von bis 95, also bis zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, in Clubs zu arbeiten, das E-Werk, der Tresor, all diese Clubs waren ja eigentlich selbst initiierte Orte von unterschiedlichen Leuten, die auch alle tatsächlich, finde ich, politisch gesehen werden können, weil sie nicht von irgendjemandem finanziert wurde, nicht von irgendeiner großen Firma, sondern total idealistisch gemacht wurden und gezeigt haben, dass man eigenständig handeln kann, ohne Geld. Gut, Berlin war damals irgendwie sehr preiswert, aber auch heute ist es noch möglich. Es kommt eben darauf an, was einem wichtig ist. Und das ist auch eine politische Handlung. Also heutzutage, finde ich, ist eigentlich alles politisch.
Also hat sich da gar nicht so viel geändert. Wenn ich da selber einen Antwortversuch wagen darf, die Frage, kommt Popkultur heute noch aus der Musik? Techno hat keine Protestsongs hervorgebracht. Das ist kein Bob Dylan entstanden und kein Leonard Cohen im Techno. Aber die Haltung, und da stimme ich Daniel zu und auch Ellen nickt schon heftig, die Haltung, die man damit verbindet und die Art und Weise, wie man diese Musik in seinen Alltag, in sein Leben einbindet, wie man damit umgeht, wie man sie zelebriert, die ist auf jeden Fall politisch. Und da, glaube ich, fällt Ellen auch noch was dazu ab.
Tatsächlich ist es so, das war damals politisch insofern, dass du einfach, du bist nicht mit diesem gegen irgendwas zu sein konfrontiert gewesen, sondern das ist das, was tatsächlich Motte auch vertritt. Und für mich als kleines Mädchen vom Lande aus Würzburg war es wirklich so, ich fand es faszinierend, dass dieses Gefühl von we are different und gleichzeitig dieses we are one family, das sind ja so diese zwei großen Claims auch aus den 90ern, dass das so eine Gleichzeitigkeit hatte. Also man hat sich klar einerseits irgendwie von dem Mainstream und dem abgekanzelt, aber andererseits hat man auch gleich so ein verbindendes wir alle auf der Welt sind eine große Familie-Ding am Start gehabt. Und von daher Es war einfach ein ganz besonderes Feeling und ich habe tatsächlich heute das Gefühl, dass das ein Stück weit auch immer noch da ist, aber trotzdem die Menschen eigentlich viel vereinzelter sind. Also dieses, dass man wirklich einen gemeinsamen Moment hat, da gibt's ja diese schönen Posts und Fotos und Videos, die man machen kann. Am Ende hocken die Leute aber oftmals dann doch einzeln im Club da und tickern auf ihren Handys rum. Also ja, ich bin wahrscheinlich auch eher für den Club, wo man tatsächlich das Handyverbot hat und so weiter. Nee, aber grundsätzlich, also die Popkultur, die weiß nicht, ob die noch wirklich in der Musik auch heutzutage noch hauptsächlich zu finden ist. Ich glaube, die findet wirklich eher auch auf den sozialen Medien statt, wo es viel wichtiger ist, dass man sich selber als seine eigene Pop-Ikone auch feiert. Also, dass man sein eigener Superheld in seiner eigenen Pop-Welt wird und weiß nicht, ob die Musik jetzt für viele Leute da noch die große Rolle spielt, die sie früher mal gespielt hat.
Gut, das ist sicherlich der Fall, dass dann so die Konkurrenz der Medien so groß ist. Ich glaube, das ist eher so eine Aufmerksamkeitsökonomie, dass die Musik einfach im Leben der Leute nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, die kennt der Alex auch noch und vielleicht auch einige andere hier, dass der Saturn in Frankfurt, der Plattenladen, der hatte das gesamte Untergeschoss von, glaube ich, 1200 Quadratmetern. Das waren nur Platten. Auf der einen Seite war Klassik und Jazz und auf der anderen Seite war Pop und Rock und ein bisschen eine kleine DJ-Abteilung. Und wenn man heute in so einen Elektro-Großmarkt geht, dann findet man eigentlich gar keine CDs mehr. Und das, was
Felten, aber wieder Schallplatten.
Ja, ein bisschen schon, ja. Was Felten vorhin gesagt hat, ist dieses Element der Verknappung. Also Musik war ein Ereignis. Man musste tatsächlich in den Club gehen, um die zu erleben. Dass,
wir damals mit den Tapes von der HR3 Club Night gedealt haben, ja. Da hat einer die komplette Club Night mitgeschnitten. Die lief ja auch im Radio, war ja nicht nur eine CD-Compilation, sondern war ja ganz großartig, dass du da deinen DJ im Radio und dann hat sich jemand noch die Mühe gemacht, die Werbung rauszuschneiden, wenn denn mal welche lief. Und da warst du der Held der, überhaupt, wenn du da das neue Tape am Start hattest vor allen anderen. Die sind da teilweise teuer über den Tisch gegangen.
Und schon sind wir wieder tief in der Nostalgie. Ich glaube, das interessiert die jungen Leute gar nicht. Claudia, ich würde dich gerne aber nochmal fragen zum Thema, wenn wir jetzt mal den Fokus öffnen. Das Buch heißt zwar Electronic Germany und wir sitzen hier in Berlin, aber dass Technokultur in anderen Ländern, also sozusagen als Exportartikel, auch anders funktioniert, das hast du ja auch schon erlebt, sowohl als Bookerin wie auch als Reisende.
Die Technokultur hat halt alle Länder infiziert, weil in Berlin einfach Menschen das mitgenommen haben in ihre Länder und wir haben ja nicht mit elektronischer Musik in Deutschland angefangen, also es gibt ja auch eben die ganzen Sachen Chicago, Detroit, also man hat ja elektronische Musik auch in anderen Ländern, in anderen Kontinenten gehört. Das hat sich halt bei uns sehr stark entwickelt, dadurch, dass Berlin vielleicht eine größere Freiheit geliefert hat als Stadt, also ein besserer Spielplatz war als in anderen Städten, weil hier war weniger Struktur, weniger Ordnung und dadurch kamen Leute hier hin und haben das dann auf die Welt verteilt und es gibt natürlich in jedem Land seine eigenen Strukturen. Also interessant ist dann immer zum Beispiel solche Länder wie China, wo die Leute natürlich mit Repressionen rechnen müssen, die auch elektronische Events organisieren und wo das dann nicht so leicht ist, wie hier eine Genehmigung zu bekommen, wo Menschen auch illegalerweise versuchen, Events zu machen, wo es kleine Elektronikclubs gibt, wo es ganz kommerzielle Strukturen sind, die einfach, wo Aktiengesellschaften und Börsianer dahinter setzen, denen die Musik egal ist, sondern die halt gesehen haben, man kann damit jetzt Geld verdienen, die toben sich jetzt so ein bisschen damit aus, dann machen wir heute Techno, morgen EDM, wo einfach so die Liebe zur Sache wirklich in der Münze liegt. Da hat so mit Musik und Kunst auch immer so eine Mythik, das finden alle Leute toll, das wollen alle machen und so hat sich auch die Kunst und die Musik oder diese elektronische Kunst auf der Welt verteilt, weil wir haben ja mit einer Freiheit vorgelebt, die es in anderen Ländern nicht gab. Und es gibt ja auch heute viele Staaten, die eben nicht besonders frei sind. Wir sind eben freier als andere. Und natürlich suchen auch Leute dieses Mittel, um sich zu befreien aus ihren Konstrukten, aus ihrer Politik, aus ihren Repressalien, die sie halt teilweise einfach erleiden müssen. Das ist heute genauso da und deswegen verteilt sich das.
Wie sieht's denn im Mutterland des Techno heute aus? Stichwort, die Clublandschaft hat sich ja sehr verändert. In Berlin der Nachwendejahre war im Prinzip alles möglich. Das hat Motte auch sehr schön gesagt, kommt auch übrigens im Buch vor, dass man halt einfach zwei Bretter in einen ruinösen Raum gestellt hat, eine Anlage reingestellt und dann Leute eingeladen und dann ging's los. Das ist heute kaum noch möglich. Ein Stück weit ist zu beobachten, dass der Erfolg der Technokultur, die ja nun sicherlich der größte Exportartikel Berlins ist, ihr so ein bisschen jetzt zum Nachteil gereicht im Stichwort Gentrifizierung. Du als sozusagen als jemand, der schon sehr lange da ist, Alex, wie erlebst du diesen Wandel und inwiefern hat Techno dazu beigetragen, dass es heute so ist?
Ist es so, dass es in Berlin einfach auch die Hemmschwelle oder die Zugangsschwelle einfach immer niedriger war als vielleicht in anderen Städten? Also dass man Berlin einfach auch ausgehen konnte, ohne dass man ein richtiges Geld auf den Tisch gehauen hat, um irgendeinen Drink zu haben oder überhaupt in den Club reinzukommen. Das war eigentlich in Berlin das Schöne, habe ich immer gefunden, das machte dann auch diese Erreichbarkeit dieser Kultur aus, also diesen Exzess, den alle haben konnten, ja, die Geste, ihr könnt da auch mitmachen, das waren eben nicht die Rieseneintritte, die man da bezahlt hat. Ja. Und das fand ich eigentlich das ganz Besondere und ich glaube, das ist sogar heute auch noch gar nicht so sehr viel anders, wenn ich überlege, was man für Club-Eintrittspreise zahlen kann oder auch für Getränke und so weiter, wenn man woanders ausgehen will. Ja.
Wenn man reinkommt, zum Beispiel in den Kater Blau, soll ja gar nicht so einfach sein.
Ja, das ist Physik.
Das liegt ja nicht an der Musik.
Das ist Physik.
Nein, das liegt daran, dass da viele Leute hinwollen, aber Stichwort sozusagen niedrigschwelliger Zugang. Ich wollte aber eigentlich noch auf was anderes zu sprechen kommen. Wir haben auf der einen Seite das Thema Gentrifizierung, auf der anderen Seite gerade so das Thema Politik besprochen. Hat Techno oder hat Technokultur heute noch so eine utopische Qualität? Also der Holzmarkt ist ja bekannt, der Kater Blau ist Teil des Holzmarktes. Das Gelände wurde von einer Schweizer Pensionskasse aufgekauft, das sich eigentlich so keiner vorstellen kann, für sehr, sehr viel Geld. Aber nicht, um darauf ein Bürohaus zu errichten, sondern damit ihr euch da austoben könnt. Wie fühlt sich das an? Und ist so eine Utopie dann noch real und ausbaufähig, wenn sie sozusagen im Vorhinein abgesichert ist?
Wenn Berlin mal wirklich zugebaut ist, wird der Club da nicht mehr da sein. Der Holzmarkt schon, einfach weil es halt in der Stadt, also so wie es sich die letzten 20 Jahre von, ich weiß noch mal, eine meiner ersten Party war im Brunnen, in der Brunnenstraße im Eimer. Ja, also wie es sich halt von da von der Ruine, die ganze Clubszene von Mitte, dann auf Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain, jetzt zieht sie schon zum Ostkreuz. Ich denke, das wird in Friedrichshain, Kreuzberg auch dementsprechend stattfinden, früher oder später. Das hängt immer davon ab, wer da baut, auch nebendran. Weil bloß weil du jetzt ein geiles Gelände aufbaust und einen speziellen Platz hast, heißt es noch lange nicht, dass die Luxuswohnungen, die drumherum gebaut werden, damit einverstanden sind. Und mittlerweile ist es ja auch so, es kommt viel Geld in die Stadt und ich verstehe auch jeden, der 10 Mille für seine Wohnung ausgibt, dass der halt nicht 48 Stunden am Wochenende den Bass vom Club gegenüber der Spree in Erne. Also das ist ja einfach, so, früher hat es die Bars und die Clubs in Wohnhäusern gegeben, weil die Leute, die in den Häusern gewohnt haben, damit einverstanden waren, dass da unten ein Club ist. Und so ist es halt heute nicht mehr. Heute wohnen Leute um dich herum, die sind so wichtig, keine Ahnung was. Und natürlich werden die immer irgendwas sagen, wenn sie sich gestört fühlen, vor allem wenn sie viel Geld investieren. Und der ganze, ich meine, schau dir doch an, das alte Ostgut war bei der Mercedes-Benz-Arena, was die da in den letzten 2 Jahren nochmal an Häusern hochgezogen haben. Ich meine, so schnell, also ich fahre da 3-mal vorbei und dann steht da ein neues Einkaufscenter, was jetzt auf einmal offen hat. Also es ist halt einfach so, hey, wenn du die Geschwindigkeit nimmst und das wird ja immer schneller gefühlt, dann ist halt auch irgendwann alles zugebaut und dann wird halt alles außerhalb des S-Bahn-Rings sein oder in neuen Bezirken oder, keine Ahnung, im Königs Wusterhaus.
So, und das war der Mitschnitt des Panels Teil 2 von der Musikkonferenz Most Wanted. Alle Infos dazu gibt's auf der Website electronic-germany.com. Mein Name ist DJ EastEnders. Wir hören uns bald wieder in diesem Podcast, dann wieder mit dem Autor Christian Arndt.